Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was bin ich froh, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Vielen Dank dem Lobpreisteam, es ist alles gesagt, ich kann wieder abtreten. Ihr habt all das wieder auf den Punkt gebracht, was ich jetzt mit vielen Worten versuche zu sagen, aber am Ende wird es da hoffentlich hinmünden, dass wir einfach nur die Staunenden sind und nur ein Bedürfnis haben, diesen Gott anzubeten. Die Zeit zwischen den Jahren ist ja eine komische Zeit, besonders für den Prediger. Was soll er predigen? Ich habe mich einfach an die Perikopenordnung der evangelischen Landeskirche orientiert und werde über Hiob predigen und hoffe, dass wir damit gut fahren und erleben, wie Gott zu uns spricht. Die Zeit zwischen den Jahren ist eigentlich Zeit des Rückblicks, Inventur, Zeit, Bilanz zu ziehen. Ich stelle mir vor, wie die Schausteller oder Aussteller der Weihnachtsmärkte, die nun gestern Abend dann ihre Kassen geschlossen haben, heute Morgen die Kassen öffnen und anfangen zu zählen, was die letzten 4 Wochen so eingespielt haben. Das ist diese Zeit zwischen den Jahren. Wir ziehen Bilanz, wir schauen uns an, was hat dieses Jahr gebracht. Für mich war es beruflich ein unglaublich intensives Jahr. Ich war unterwegs als Beauftragter unserer Freikirche und dann eben auch als Gemeindeberater, habe zusammengezählt, dass ich in etwa 30 Gemeinden unterwegs war und damit vielen Menschen begegnet bin, vielen Situationen vor Ort. Und ich habe die interessante Erfahrung gemacht, ich habe einige Gemeinden nun zum ersten Mal besucht, um dann zu erleben, dass ich so meine eigenen Vorstellungen hatte. Wie wird es da sein? Wie ist die Gemeinde aufgestellt? Wie sind die Leute hier unterwegs? Wie viele Potenziale sind da? Wo sind die Krisen? Um dann zu erleben, dass die Realität so anders ist. Ich hatte mir meine Vorstellungen gemacht, um dann zu erleben, dass vielleicht Gott ganz anderes hineingeschrieben hatte in die Geschichte und Realität und Gegenwart dieser Gemeinden. Insgesamt bin ich so dankbar, zu dieser Freikirche gehören zu dürfen, ihr dienen zu dürfen. Wir erleben so etwas wie Aufbruchsstimmung in ganz vielen Gemeinden. Sehnsucht danach, Gott neu zu begegnen. Sehnsucht danach, dass die alten Quellen, die vor 100 Jahren, über 100 Jahren aufbrachen und unserer Kirche damals so Wegweisung gegeben haben, neue Kraft und Inspiration gegeben haben, überall die Sehnsucht, dass das neu durchbrechen möge, dass wir neu zurückfinden zum lebendigen Gott und damit relevant werden für eine Gesellschaft, die sich von Gott verabschiedet hat. Ich bin dankbar für das, was ich in Berlin erlebe. Wir haben nun ein Forum Gemeindegründung gebildet mit anderen zusammen, sammeln all die Gemeindegründer hier in Berlin, versuchen uns gegenseitig zu ermutigen. Das alles sind so ermutigende Aspekte. Aber ich gebe den Ball zurück an euch. Wie fällt eure Jahresbilanz aus? War es ein erfolgreiches Jahr? Beruflich seid ihr persönlich gewachsen in eurer Erkenntnis Gottes, in eurer Beziehung zu ihm? Wie sieht es in der Familie aus? Habt ihr den Segen Gottes erleben dürfen? Grenzerweiterungen in euren Begabungen, in euren Lernerfahrungen, in euren Fertigkeiten, die ihr nun einbringen dürft, im Beruf oder sonst an anderen Stellen? Oder war es ein problematisches Jahr? Ein Jahr der Zumutungen und Rückschläge? Ein Jahr von Verlusten, der Irrungen und Wirrungen, der Irritationen? Angesichts persönlicher Wegführungen, angesichts der Wahrnehmung von gesellschaftlichen Entwicklungen. Also ganz unterschiedlich wird unsere Bilanz ausfallen. Aber die wichtige Frage ist, was wir dann mit dieser unserer Bilanz anfangen. Was fangen wir an mit den Erfolgen, mit den Segnungen? Was fangen wir an mit den Niederlagen und Zumutungen? Was fangen wir an vielleicht mit persönlicher Schuld, mit unserem Versagen? Auch das könnte ja Teil unserer Bilanz sein, dass da einige Dinge überhaupt nicht gut gelaufen sind. Ich denke, es ist ein angemessener Umgang wünschenswert. Die Bewältigung all dieser verschiedenen Aspekte des abgelaufenen Jahres. Erfolge müssen unbedingt gefeiert werden. und müssen in einer Haltung der Dankbarkeit richtig adressiert werden, nämlich zu dem hin, der uns die Gnade gegeben hat, die Cleverness gegeben hat, die offenen Türen geschenkt hat, sodass wir vielleicht beruflich erfolgreich sein konnten. Wir werden Menschen danken müssen, durch deren Hilfe und Unterstützung wir das erleben durften, was wir erlebt haben. Aber das Wichtigste ist, dass unser Dank unserem Gott gilt. Und wenn ich eines gelernt habe in den letzten 8 Wochen, dann war es solch ein Impuls, der richtig mich traf. Ich bin ein Typ, der das Feiern verlernt hat oder vielleicht nie gelernt hat. Und damit so sich schwer tut mit echter Dankbarkeit. Ich lebe immer so in dem Morgen, was ich alles erreichen möchte, dass ich gar nicht feiern kann, das, was Gott schon geschenkt hat. Um das dann ihm zurückzugeben in großer Dankbarkeit und Anbetung. Wäre also ein wichtiger Aspekt, dass wir diese Tage zwischen den Jahren nutzen, unsere Dankbarkeit auszudrücken, unsere Erfolge zu feiern. Aber es wäre auch wichtig, dass wir Versagen, Schuld und Sünde aufarbeiten. Dass wir nicht mit solchen Altlasten in ein neues Jahr gehen. Wäre doch eine Katastrophe, Unversöhnlichkeit. Und wir nehmen sie mit in unsere Beziehungen des neuen Jahres. Ein schlechtes Gewissen, das uns trennt von Gott. Und wir nehmen es mit und es wird beeinflussen, wie wir das neue Jahr empfangen wollen. Und dann müssen Rückschläge und Niederlagen und Krisen und Irritationen bewältigt werden. Wenn wir sie nicht bewältigen, dann können sie zu einem Handicap für die Zukunft werden. Und wir würden damit dem Zweifel Raum geben, der Skepsis. Und am Ende werden wir zu Zynikern. Und es macht sich Aggression oder Depression breit, wenn wir an die göttlichen Wege mit uns denken. Also diese Tage, die wir gerade erleben, sind so wichtig, sind zentral wichtig in der Aufarbeitung dessen, was dieses Jahr mit uns gemacht hat. Und einige von euch sind irritiert und haben Lasten zu bewältigen, ein Nichtverstehen von Dingen, die Gott euch zugemutet hat. Und damit bin ich beim Thema dieses Gottesdienstes, bei dem Text, den ich auslegen darf. Damit bin ich bei einem Mann der Bibel, der die großen Zumutungen Gottes für sich bewältigen musste. Ich bin bei Hiob. Zu Beginn seiner Geschichte ist er ein gemachter Mann, wirtschaftlich äußerst erfolgreich, einer der reichsten Männer seiner Zeit. Die Texte sagen, 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Eselsgespanne, das ist schon eine Nummer. Der Mann war auf der Sonnenseite seines Lebens, auch wenn er seine Familie anschaute. Frau, Kinder, alle wohlerzogen, alle gut unterwegs. Ein Mann voller Kraft. Sein Geheimnis? Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, ein Gespür für Gerechtigkeit, eine ganz große Aufrichtigkeit in seinem Leben. Und damit war Segen Gottes freigesetzt auf seinem Leben. Ein Mann, den wir alle beneiden würden. Und dann mutet Gott ihm ein Jahr zu, das am Ende mit einer katastrophalen Bilanz endete. Zuerst verliert er seinen ganzen Besitz. Eine Katastrophe nach der anderen. Eine Rückmeldung nach der anderen. Das ging verloren, das ging verloren. Okay, das kann man verschmerzen. Den Verlust materiellen Besitzes. Bankenkrise. Aber dann kommen auch noch alle seine Kinder um. Ein Kind nach dem anderen. Und er steht an ihrem Grab und muss sich verabschieden. Aber damit nicht genug. Zuletzt erkrankt er an Lepra. Und jetzt sitzt er wie ein Häuflein Elend vor seinem Zelt und versteht die Welt nicht mehr. Wie soll man das verstehen und verarbeiten. Wenn man ein Leben unter dem Segen Gottes gelebt hat und nur erlebt hat, wie alles positiv ging, höher, weiter, besser. Und jetzt sitzt er da voller Schmerzen. Und in diesen Niederungen, in dieser Verzweiflung erlebt er die Arroganz und Besserwisserei seiner Freunde, die kommen, um ihm angeblich zu helfen. Aber statt das Leid einfach nur mit ihm auszuhalten, mit ihm zu weinen, seine Not zu teilen, versuchen sie das Leid des Hiob zu erklären und haben dabei nur einen Erklärungsansatz zur Verfügung. Sie unterstellen Hiob schuldhaftes Versagen vor Gott. Also irgendwie, Hiob, hast du Dreck am Stecken. Da muss irgendwas sein, was Gott missfallen hat und was die ganze Situation aus dem Ruder hat laufen lassen. Der Segen Gottes kann nicht mehr fließen. Das Gericht Gottes ist jetzt Ausdruck von Gerechtigkeit. Du bist das Problem, Hiob. Natürlich eine sehr verkürzte, einseitige und am Ende sehr problematische, ja falsche Sicht auf das Leben des Hiob. Aber er ist mit dem nächsten Problem konfrontiert. Zuerst hat er es mit sich selbst zu tun, mit der Bewältigung seiner ganzen körperlichen, seiner seelischen Schmerzen des Verlustes über den Tod seiner Kinder. Dann ringt er mit Gott um die Erklärung, warum Gott? Ich verstehe dich nicht. Das ist völlig unnormal. Und dann die falschen Deutungsversuche und die Anklagen seiner Freunde. Wo ist der dunkle Fleck in mir? Wo ist das Problem? Und dann kommt auch noch seine Frau und sie erklärt ihm, sage Gott ab. Du hast auf das falsche Pferd gesetzt. Du siehst doch, es macht keinen Sinn. Und jetzt sitzt er da in seinem Elend. Können wir ahnen, was dieser Mann zum Jahreswechsel erlebt hat? Was da an Kräften in seinem Leben rüttelte? Und er hatte keine Antwort. Er war sich keiner Schuld bewusst. In seiner Perspektive war er moralisch sauber geblieben. Er hatte ein soziales Gewissen, half vielen Menschen, hatte wirklich Gottesfurcht. Und so ist ihm Gott ein Rätsel. Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Gibt es solche Augenblicke, kennt ihr die? Wo wir einfach keine Peilung haben. Wo Gott so unbekannt ist. Und Gott scheint zu all dem zu schweigen. Das kann Hiob ausdrücken. Seine Verzweiflung. Sein Nichtverstehen, er klagt vor Gott. Am Ende seiner Geschichte werden wir dann aber überraschend Zeugen einer dramatischen Neubewertung seiner Lebenssituation, seiner Erfahrung. Und da setzt unser Predigttext ein, Hiob 42, 1 bis 6. Lange Kapitel der Argumentation sind dem vorausgegangen, des Versuches einer Erklärung, nichts half. Und dann diese Sätze. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Eine ganz, ganz ungewöhnliche Äußerung eines Mannes, der am Ende ist über seinen Gott. Wir nehmen auf einmal wahr, hier spricht kein Zweifler mehr, kein Skeptiker, kein Verzweifelter, kein Verunsicherter, sondern einer, der sowas von seinem Gott überzeugt ist und der eben zu einer Neubewertung seines Lebens und auch dieser katastrophalen Situation gekommen ist. Und das ist jetzt der Knaller. Er kommt nicht zu einer Neubewertung seiner Situation, weil Gott sich ihm erklärt hat und ihm bewusst gemacht hat, warum er das alles durchleiden muss. Kein Wort davon hatte Gott ihm gesagt. Und Gott hatte auch noch nichts von den Herausforderungen zurückgenommen. Die Lebenssituation war genauso katastrophal. Also äußerlich hatte sich nichts verändert. Er hatte noch keine Antworten auf das Warum. Er war noch immer krank und elendig. Und trotzdem sehen wir hier einen anderen Hiob. Was ist das Geheimnis? Gott hatte sich ihm offenbart. Gott hatte zu ihm gesprochen. Gott hatte sich Hiob in seiner ganzen Größe, Erhabenheit und Majestät vorgestellt. In den Kapiteln vorher sehen wir, wie Gott zweimal die Initiative ergreift und diese Diskussionen, die Hiob mit seinen Freunden hatte, unterbrach und selbst das Wort ergriff. Was da Gott von sich gab, war nur eine Beschreibung seiner Größe, seiner Schöpferwürde, seiner Allmacht. Aber diese Beschreibungen veränderten alles im Leben des Hiob. Das ist ein erster wichtiger Hinweis für uns, den wir unbedingt festhalten müssen. Unser Problem ist oft, dass wir zu viel über Gott reden und zu wenig mit ihm. Aber genau das kann den Unterschied ausmachen. Das Gespräch mit ihm, wenn wir ihm ganz persönlich begegnen und ihn auf einmal sehen, wie er ist. Über Gott reden ist gut, mit ihm reden ist besser. Eine dreifache Neubewertung seiner Situation durch diese Begegnung mit Gott. Die erste Neubewertung gilt den eigenen verstandesmäßigen Potenzialen oder noch besser den eigenen Begrenzungen. Hiob begreift, dass seine Wahrnehmung über Gott völlig daneben ist. Dass Gott jeweils so viel größer ist, als er jemals erfassen kann. In Vers 3 bringt er es auf den Punkt: Für wahr, ich habe geredet, aber über Dinge, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe meine Urteile über Gott gefällt, aber habe überhaupt keinen Schimmer, wer er war. Wie konnte ich nur? Hiob begreift, dass alle seine Versuche, Gott zu verstehen, ins Leere gegriffen haben. Das Problem kennen wir aus unseren zwischenmenschlichen Begegnungen. Wir leisten uns Urteile über Mitmenschen, die uns nicht zustehen, interpretieren ihr Verhalten, ihre Äußerungen, ziehen unsere Schlüsse und sind auf einmal überrascht, dass es sich so ganz anders verhält, wenn wir ihnen ganz persönlich begegnen und sie auf einmal ihre Herzensmotive offenbaren. Kennt ihr die Situation, dass man auf einmal sehr peinlich berührt ist? Wie konntest du nur so schräg denken? Meine Wahrnehmung von Realität war eine Realität auf eingebildeten angeblichen Erkenntnissen. Und wir müssen uns korrigieren. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung müssen wir uns fragen lassen, ob wir mit unseren Urteilen über Gott richtig liegen. Existiert er wirklich nicht? Bist du dir ganz sicher? Wenn das heute so selbstverständlich erscheint, dass wir unter einem leeren Himmel leben müssen. Gott existiert gar nicht. Die Welt ist durch Zufall entstanden. Wir sind alleine unterwegs. Und unsere Vorstellung von Gott, das ist einfach nur Wunschdenken. Wirklich nur Wunschdenken? Woher weißt du, dass Gott nicht existiert? Vielleicht ist er ja doch da. Aber deine Augen sind einfach nur gehalten. Und er hat sich dir noch nicht persönlich vorstellen können. Oder ist er so, wie wir uns Gott vorstellen? Ist er so nett und harmlos, wie wir das manchmal so für uns erhoffen und vielleicht auch annehmen? Oder so unnahbar und gleichgültig, wie wir empfinden? Ist er wirklich so? Oder ist er vielleicht doch ganz anders? In Vers 3 kommt Hiob zu einem noch problematischeren Ergebnis, was seine eigene Erkenntnisfähigkeit anbelangt. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Hiob begreift, dass sein Philosophieren über Gott ihm am Ende nur den Weg verbaut hat, alles verfinstert hat, was über Gott zu sagen ist. Und damit wie ein Hindernis wird, zu Gott wirklich durchzudringen. Wir haben es einfach nicht drauf. Wir durchschauen Gott nicht. Und wenn wir anfangen, über ihn zu philosophieren, kommt am Ergebnis nur Käse heraus. Nichts, was greifbar ist. Wir verzeichnen Gott in seiner Realität. Wäre eine zweite wichtige Erkenntnis für uns, dass wir zurückhaltend sind in letzten Bewertungen über Gott. Das, was er von sich selbst preisgibt in seinem Wort, in der Bibel, das ist maßgeblich. Darüber lasst uns reden. Darüber können wir streiten. Aber alles, was dann an Versuchen im Raum steht, uns Gott zu erklären, das ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Wie können wir, die wir Geschöpfe sind, uns auch nur anmaßen, Aussagen über Gott zu erklären, zu tätigen. Er ist nicht nur eine Nummer größer als wir. Er ist der ganz andere, von dem wir keinen blassen Schimmer haben, es sei denn, er kommt uns entgegen. Wir brauchen Respekt vor Gott, Gottesfurcht vor Gott. Wir haben's nicht drauf. Und alle unsere Versuche, uns Gott zurechtzubasteln, an Versuche, Gott zu erklären, warum er wie vielleicht gehandelt hat in unserem Leben, sie alle stehen da mit einem ganz dicken Fragezeichen. Ist das wirklich Gott? Oder ist er nicht dann doch der ganz, ganz andere? Unsere Zeit lebt von einer ganz großen Verführung für die Kirche Jesu. Dass wir versuchen, das, was wir von Gott begriffen haben, den Menschen mundgerecht zu servieren. Und dann machen wir so viele Abstriche von dem, wer Gott eigentlich ist, um Gott sympathisch rüberkommen zu lassen. Was für ein Schwachsinn. Ich verstehe das nicht. Er ist doch Gott. Wie können wir dann anfangen, uns Gott zurechtzubasteln? Also sowas von unlogisch. Gott ist der heilige Gott, der große Gott. Unser Denken ist sowas von begrenzt. Sprich, eine ganz dicke Portion Gottesfurcht fehlt uns heute. Die bereit ist, Gott Gott sein zu lassen. Die es aushält, auch mit unbeantworteten Lebenssituationen umzugehen. Aus einem tiefen Vertrauen. Gott, auch wenn ich dich nicht verstehe. Du bist Gott. Also vielen Dank für das erste Lied. Es war genial in der Anbetungszeit. Das war ja nur Gott Recht geben. Nur anschauen dessen, was Gott von sich sagt. Punkt. Und jetzt kein Gott zurechtbasteln auf meine Antworten. Gott ist so unendlich viel größer. Wir kennen Gottes Herz, Gottes Motive nicht, es sei denn, er offenbart sich uns. Und er scheint sich so anzubieten, dass der Tag kommt, wenn wir einmal bei ihm sein werden, dass wir ihn dann fragen dürfen. Und ich glaube, er wird uns keine Antwort schuldig bleiben. Es wird auf einmal so klar sein, dass Gott in all seinem Handeln gerecht, liebevoll und gut war. Durch und durch vertrauenswürdig. Die zweite Neubewertung gilt der Größe Gottes. Hiob findet zu einem anbetenden Staunen über die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Vers 2, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Er bekennt sich zur Allmacht Gottes. Und darin ist er einfach wieder nur clever. Das ist doch logisch. Wenn Gott Gott ist, der diese Welt geschaffen hat, dann ist ihm wirklich alles zuzutrauen. Dann ist er der, der unbegrenzt Einfluss nehmen kann auf unser Leben. Und das wäre ein wichtiger dritter Hinweis für uns. Wir dürfen mit Zuversicht in das neue Jahr gehen. Gott ist nicht überfordert mit unserer Lebenssituation, auch nicht mit den gesellschaftspolitischen Umständen unserer Zeit. Er ist nicht überfordert mit den Abgründen seiner Kirche, sondern er ist in der Lage einzugreifen, die Dinge zurechtzurücken. Niemand kann ihm widerstehen und er kommt spätestens zum richtigen Augenblick in unserem Leben. Aber er kommt. Gott ist wunderbar. Vers 3 sagt Hiob weiter, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Aus dieser Skepsis Gott gegenüber wird auf einmal ein Staunen, obwohl sich Gott ihm nicht erklärt hat, obwohl noch nichts sich verändert hat und er immer noch in Schmerzen und völliger Hoffnungslosigkeit aus menschlicher Perspektive ist. Er staunt über Gott. Und das bringt alles runter in seinem Leben an Anklage und Frust. Er ist der Staunende vor Gott. Ist das nicht genial, wenn Gott auftaucht in unserem Leben, dann kommt all das andere zur Ruhe, weil wir ihn sehen und das ist dermaßen schön. Wenn wir die ganze Geschichte über unser Leben kennenlernen werden, wenn Gott uns erzählt, was er sich mit unserem Leben gedacht hat und auch mit den Abgründen, die wir erleben, dann werden wir in Staunen kommen. Gott hat ganz andere Referenzgründe für die Führungen, die er uns zumutet. Ihm sind so viel mehr Dinge wichtig, die er vor Augen hat, wenn er dich und mich in unserem Leben führt und uns Dinge zumutet. Er kann uns Dinge zumuten, weil er eine Perspektive hat über unseren gerade zu bewältigenden Alltag hinaus, eine Ewigkeitsperspektive. Er kann uns jetzt etwas zumuten, weil er den Himmel, die Ewigkeit für uns bereitet hat. Er kennt die ganze Geschichte, er weiß schon, wie es ausgeht. Und es wird wunderbar ausgehen. Dann hat Gott nicht nur unser Wohlergehen oder unseren Erfolg im Blick, dieses immer weiter, besser, schöner, größer. Sondern Gott hat vor allen Dingen unseren Herz im Blick, unseren Charakter. Er sehnt sich danach, dass in uns etwas geschieht, etwas formt. Und dazu muss er Krisen zulassen, die uns abhängig machen von ihm, damit wir innerlich immer schöner werden, immer mehr dem Christus ähnlich werden. Das ist Gottes größtes Anliegen. Und so gibt es so Prozessfaktoren. Im Leiterseminar haben wir uns darüber intensiv ausgetauscht. So Zumutungen Gottes in allen Wegstationen unseres Lebens, wo wir herausgefordert sind. Und wenn wir uns hier Gott stellen, haben wir eine Lernerfahrung gemacht, die uns wieder ähnlicher wie Christus sein lässt. Charakter formt sich und das feiert der Himmel. Und darum darf uns Gott Dinge zumuten. Oder Gott sieht immer auch die Auswirkungen unseres Lebens auf unsere Umgebung. Er kann unser Leben, unser Leiden, unser Kämpfen, unseren Frust gerade dazu benutzen, um anderen Menschen etwas beizubiegen, die dich sehen, die auf dein Leben schauen und die jetzt etwas sehen an dir, was Gott in dir bewirkt. Und Gott benutzt es zu seiner Ehre. Und dann zeigt die Hiob-Geschichte, dass sich unser Leben auf einer Bühne abspielt, die Teil eines viel, viel größeren Theaters ist, um mal dieses Bild zu gebrauchen, dass unser Leben sich abspielt vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und damit kommen völlig andere Kategorien ins Spiel. Das ist ja die Hiob-Geschichte. Dass die ganze Situation des Hiob, diese Zumutungen sich erklären lassen aufgrund dessen, was in der anderen Welt abgeht, an Kämpfen und Konflikten. Das ist die biblische Sicht auf Realität. Davon haben wir gar keine Ahnung. Wir müssen uns sehr zurückhalten im Erklären wollen. Aber es könnte sein, dass das, was du erlebst, was dich so quält, Teil eines viel größeren Kampfes ist und Realitäten letztlich anspricht, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Aber Gott ist in Kontrolle. Deine Treue und deine Hingabe und dein Festhalten an Gott wird dann ein Statement der Liebe zu Gott vor der unsichtbaren Welt mit dramatischen Auswirkungen. Das ist die Geschichte des Hiob. Dann kommt Hiob zu diesem Ergebnis: vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was für ein Satz. Den möchte ich so mitnehmen ins neue Jahr. Ich habe bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber du bist noch so viel größer. Und ich möchte dich, Jesus, erkennen in deiner ganzen Tiefe und Schönheit. Das wird mir helfen, die Vergangenheit zu bewältigen und wird mir helfen, morgen und übermorgen durchzukommen. Wir ahnen etwas von dem großen Staunen des Hiob dadurch, dass Gott sich ihm persönlich offenbart hat. Mein Auge hat dich gesehen, ist hier nicht wörtlich gemeint. Es war eine Innenerfahrung, die Hiob hat. Auf einmal versteht er etwas von Gott und über Gott, was alles sprengt, was er bis dahin wusste. Und das ist die vierte Lektion für uns. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott. Darf ich dir das so sagen? Es reicht nicht, zu übernehmen, was deine Eltern dir anvertraut haben, an Wissen über Gott. Du brauchst eine persönliche Begegnung mit ihm. Er muss sich dir vorstellen und dir die Augen öffnen. Wir müssen Christus begegnet sein in seiner Heiligkeit, damit wir uns selbst in einem neuen Licht sehen können, ebenso als hilfsbedürftig, als erlösungsbedürftig. Wir müssen Jesus begegnet sein in seiner Gnade und Barmherzigkeit, damit wir den Mut haben, unser Leben ihm anzuvertrauen. Was ich jetzt hier sage, sind Informationen, aber sie werden dein Herz nicht verändern. Da muss ein Wunder von Gott her geschehen. Ein Wunder des Heiligen Geistes, dass er kommt und dir das erklärt. An anderer Stelle habe ich erzählt, wie ich so drei zentrale Gottesbegegnungen hatte als 15-Jähriger, als ich Jesus in einem Gottesdienst in Mülheim begegnete und mir auf einmal klar wurde, ich brauche Jesus. Ich bin Sünder und getrennt von Gott und nur Jesus kann mir helfen, zum Vater zu finden. Eine gewaltige Erfahrung, die mein Leben verändert hat. Dann Anfang der 80er meine Begegnung mit dem Heiligen Geist, oben in meinem Zimmer, hier im Haus, in meinem Arbeitszimmer, als er erschien, auf mein Schreien hin, wo bist du, Gott? Gib mir neue Kraft, damit ich meinen Dienst weiterführen kann. Und dann hat er sich mir offenbart. Oder 1994, völlig überraschend, offenbart sich der Vater in seiner unglaublichen Liebe und Zärtlichkeit. Und ich sitze da in dem Hotel in Toronto und werde überschüttet von seiner Liebe. Offenbarungen der Gegenwart Gottes, die uns verändern, die zu einem Fundament in unserem Leben werden. Wir dürfen um diese Begegnung bitten, in den Grenzerfahrungen, in der Verzweiflung. Komm, Gott, und stell dich mir vor. Lass mich deine Größe atmen wie Hiob. Und wir dürfen nicht überrascht sein, wenn er überraschend anklopft und wir auf einmal tief im Inneren das wissen, ich brauche ihn. Und ich bin in eine Entscheidungssituation hineingestellt. Soll ich mich ihm öffnen oder nicht? Das letzte, ganz kurz, eine dritte Neubewertung gilt der Notwendigkeit, sich dann den Realitäten Gottes zu stellen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob begegnet Gott und auf einmal kommt alles in ihm zur Ruhe und er sieht nur noch ein Problem. Gott, ich habe dich überhaupt nicht begriffen. Ich habe Aussagen über dich gemacht, die waren sowas von daneben. Vergib mir, bring mich zurecht. Lass mich neu anfangen können. Wenn wir doch an diesen Punkt kommen, wo wir anfangen, Gott Recht zu geben, dann kann Neues geschehen. Aber damit ist Hiob noch nicht am Ende. Er formuliert dann, ich tue Buße in Staub und Asche. Was heißt Buße tun? Buße heißt nicht nur umkehren oder neu denken, sondern heißt tatsächlich umkehren, neu handeln, etwas völlig Neues in den Fokus nehmen und dann Schritt für Schritt darauf zugehen. Und wie das bei Hiob aussehen soll, das sagt er auch in Vers 4. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Ich brauche deine Offenbarung. Und will jetzt nicht einfach von mir aus Dinge erklären, sondern dir begegnen, komm und erkläre du dich mir. Vor Jahren in einem Eheseminar meinte der Referent Manfred Engeli, dass zwei Sätze sein Leben begleiten und ich habe sie mir auch zu eigen gemacht. Dieses eine Gebet, offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, kann ich nicht verstehen. Wenn ihr das doch mitnehmen könntet. Offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, kann ich nicht verstehen. Das bedeutet, dass wir aushalten Spannungen, wenn Gott nicht geantwortet hat. Und dass wir uns danach sehnen, dass er durchbricht und redet. Und der zweite Satz, geh auch voran, denn was du nicht initiierst, gelingt mir nicht. Geh voran. Denn was du nicht initiierst, gelingt mir nicht. Das ist Gottesfurcht, ein sich abhängig machen vom lebendigen Gott. Was nimmst du jetzt mit aus dieser Predigt ins neue Jahr? Ich für mich habe mich entschieden zu formulieren, Gott ist größer als alle meine Versuche, ihn zu verstehen und seine Motive in seinem Einfluss auf mein Leben. Gott ist größer als das, was ich denke, was seine Motive für mein Leben wären. Er ist souverän, er weiß, was er tut. Und ich will das achten. Er ist größer. Und dann der andere Hinweis, es gibt einen Frieden mitten im Leid, mitten in der Krise. Und das Geheimnis hinter diesem Frieden ist die persönliche Begegnung mit Gott selbst. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen, vom Nommen. Wir sind ein bisschen weiter privilegiert als, ein bisschen mehr privilegiert als Hiob. Für uns ist Gott in Jesus dann konkret geworden. In Jesus hat er sich vorgestellt. Unüberbietbar. Er ist Mensch geworden. Er hat gelebt unter uns. Hat gelitten unter uns. Hat gekämpft unter uns. Und offenbart in all dem den Charakter des großen Gottes. Wir staunen durch Jesus über die Gnade, Barmherzigkeit und Liebe unseres Gottes, der in unsere Abgründe kommt, der mit unserer Schuldproblematik fertig wird, der uns Auferstehungshoffnung gibt. Und dieses Entgegenkommen Gottes feiern wir gleich im Abendmahl. Und dürfen wir Anteil bekommen an seinem Entgegenkommen, dürfen an diesem Ausziehtisch teilnehmen, teilhaben, uns dazusetzen, der durch die Jahrhunderte geht, in der Einladung Gottes, kommt zu meinem Tisch. Wir haben Gastrecht im Hause unseres himmlischen Vaters. Dass wir das so erfassen können, dass wir zu dieser Innenerfahrung gekommen sind, das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Er öffnet uns die Augen und ermöglicht das Wunder des Glaubens. Und in meiner Predigtvorbereitung habe ich an diesem Punkt empfunden, dass ich euch herausfordern soll. Ich sage jetzt nicht einfach Amen und dann feiern wir das Abendmahl, sondern ich möchte euch herausfordern. Wir brauchen eine tiefere Offenbarung Gottes. Einige von uns brauchen eine Offenbarung Gottes über den Zustand ihres Herzens. Ihr wisst vielleicht noch gar nicht, wie schlimm es um euch gestellt ist. Mit der Sprache der Bibel, wie finster euer Herz ist, wie weit weg von Gott ihr seid, wie erlösungsbedürftig ihr seid. Und das zu erkennen, dazu braucht es Offenbarung des Heiligen Geistes. Wir brauchen dann die Offenbarung darüber, dass Jesus die einzige Antwort ist auf das Ganze. Dass er uns die Tür zum Vaterhaus aufschließt. Ist jetzt These, aber wenn der Heilige Geist kommt und dir das zeigt, dann kannst du durch diese Tür gehen, die Jesus öffnet. Das verändert alles. Du brauchst eine Offenbarung über die Gnade und Liebe deines himmlischen Vaters in seinem Sohn Jesus. Und wir alle brauchen Offenbarung über unsere Berufung, wie Gott mit uns weitergehen will. Darf ich euch herausfordern? Ich möchte jetzt ganz einfach den Heiligen Geist einladen und ihm sagen, komm in die Kurfürstenstraße 133. Hier sind Menschen, die vom Hörensagen zum Erkennen kommen sollen. Die dann sagen können, jetzt habe ich dich mit meinen inneren Augen gesehen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du stehst. Ich möchte dich herzlich einladen, dich auf dieses Abenteuer einzulassen. Können wir aufstehen? Und ich möchte einfach beten. Ich weiß nicht, was Gott tun will, aber ich weiß, dass er hier ist und dass einige von uns überrascht sein werden über Gott. Danke, himmlischer Vater, dass wir dieses Jahr so mit dem Ausblick auf dich beenden dürfen und dann mutig in das neue Jahr gehen dürfen. Aber ich empfinde so, Herr, dass wir Menschen sind, die sowas von Not oder bedürftig sind, dir zu begegnen. Und ich bitte dich, Gott, du großer Gott, in Jesus Christus und im Heiligen Geist, komm zu uns. Du bist schon längst hier, aber komm in der Weise zu uns, dass die Augen geöffnet werden. Komm, Heiliger Geist, jetzt. Bewege dich unter uns. Berühre du Einzelne unter uns. Thank you.